das Element der Discovery, dem kommen wir jetzt mal so ein bisschen näher, weil eigentlich ist ja E-Commerce so, du musst was suchen und dann vertraust du dem Ergebnis auch nicht so richtig und dann klickst du dich doch nochmal durch alle Kategorien und ganz viele Seiten Blazer durch. Und ich traue denen auch sehr, sehr, sehr viel Tech-Kompetenz zu, dass sie genau diese Hausaufgaben machen, die wir eben diskutiert haben. Produktdaten in den Griff bekommen, Seitenladegeschwindigkeit, also alle Faktoren, die von Agents potenziell gut bewertet werden. Da werden sie jetzt dran arbeiten. Was das für Shopify bedeutet, also brauche ich einen Shopify-Shop überhaupt noch? Brauche ich überhaupt noch ein Handelsmodell? I don't know. Oder wird dieser Checkout-Prozess einfach, ne, dadurch, dass es jetzt von einem Zahlungsanbieter und einem Large Language Model eigentlich schon eine E-Commerce-Funktionalität gibt, wird das überflüssig.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist die Caro Juncker-Denoy. Sie ist Geschäftsführerin bei eTribes und Podcasterin und vieles mehr. Und vor allem kennt Caro sich super aus zum Thema E-Commerce und Retail. Seit ein paar Tagen ist das wichtige vierte Quartal gestartet. Das ist also, wenn man E-Commercer ist, dann kann man quasi drei Quartale total chillen und sich erholen. Aber im vierten Quartal muss man unbedingt hungrig sein und delivern. Also ne, so beschreibe ich das mal. Mal gucken, ob sie sagt, dass das stimmt. Darüber möchte ich auf jeden Fall mehr erfahren. Und dann gibt es auch noch seit ein paar Tagen den OpenAI Instant Checkout, was das überhaupt heißt, wie gut das schon funktioniert, wie viel Impact das hat, das möchte ich natürlich auch alles von ihr wissen. Mich interessiert, ob immer noch die Retailer Angst vor Temu haben oder ob Temu inzwischen eine wichtige Plattform geworden ist. Gibt es neue Feindbilder? Kreiert der reine Verkauf von Ware überhaupt noch Mehrwert in Zukunft? Da gibt es also viele Themen, über die wir sprechen können. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß bei der Folge. Und dir, liebe Caro, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Caro.
Hallo, lieber Christoph. Danke, dass ich heute da sein darf.
Ich habe gesagt, was du alles so machst. Da gehen wir jetzt im Einzelnen drauf ein. Mhm. Geschäftsführer bei eTribes. Wer eTribes nicht kennt, wer beauftragt euch und was sind so typischerweise die Erwartungen von Menschen, die von eTribes beraten werden?
Schönes Intro, vielen lieben Dank. eTribes ist eine Digitalberatung aus Hamburg und vielleicht wissen das auch manche gar nicht. Gegründet wurde sie tatsächlich von Tarek Müller, Alex Graf und Nils Seebach. Nils Seebach ist auch nach wie vor unser Gruppen-CFO. Alex macht Spryker, Tarek macht About You. Und tatsächlich ist auch About You so der erste Case, den wir mal sehr stolz erzählen, aus dem eTribes eigentlich aus heraus entstanden ist. Da haben wir die Otto-Gruppe beraten, wie sie sozusagen einen Zalando-Attacker bauen kann. Jetzt fast forward 12 Jahre später sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus, gehört nicht mehr zur Otto-Gruppe. Aber das ist so ein Case, auf den wir sozusagen sehr stolz sind, weil es so die Geburtsgeschichte eigentlich von eTribes war. Aktuell ist es so, wir beraten primär Kunden aus dem deutschen Retail und im B2B-Bereich. In allen Fragen rund um digitale Transformation. Das ist im Wesentlichen E-Commerce, weil das natürlich so seit der About You-Geschichte so wirklich unsere Core-DNA ist. Aber das geht natürlich, also ist ein weites Feld, nur ist auch ein sehr großes Wort, digitale Transformation. Es sind viele E-Commerce-Themen. Primär müssen wir die Frage nach profitablem Wachstum beantworten. Und jetzt vor allen Dingen natürlich auch, wie geht man mit dem ganzen Thema AI um und was steht uns da eigentlich für eine Transformationswelle bevor? Also, um jetzt nochmal den Kern deiner Frage zu beantworten, welche Unternehmen fragen uns an? Deutsche Retailer und B2B-Unternehmen, familiengeführte Mittelständler, aber auch einige große Corporates wie beispielsweise Stepstone, Beiersdorf etc.
Hat sich der Scope so eines typischen Beratungsprojekts in den letzten 2 Jahren dramatisch geändert? Also war es früher, wie internationalisieren wir und heute ist es, wie sorgen wir dafür, dass wir irgendwie gut durchs Jahr kommen?
Ja, total. Deswegen, also der Scope verändert sich ganz regelmäßig. Deswegen mache ich das jetzt auch schon so lange und ich habe auch eigentlich vor, das noch eine ganze Weile weiterzumachen, weil es auch mich immer wieder challenged, auf neue Fragestellungen, auf neue Herausforderungen reagieren zu müssen. Und als ich bei eTribes angefangen habe, vor jetzt knapp 7 Jahren, da ging es primär um die Frage, wie kann ich E-Commerce eigentlich für mich als Unternehmen nutzen? Was ist E-Commerce? Welche Kanäle gibt es? Welche Möglichkeiten? Welche Rolle spielt ein eigener Online-Shop? Welche Fähigkeiten muss ich dafür aufbauen, wenn ich vorher Paletten in den Großhandel geschoben habe und jetzt Einzelbestellungen mit Endkunden mache? Was mache ich mit Amazon? Welche weiteren Marktplätze gibt es und so weiter? Das war sehr, sehr, sehr viel Strategie. Und dann hat sich so mit dem Corona-Boom das Ganze natürlich noch total katalysiert und ganz maximal verstärkt, bis es dann natürlich auch total in Einklang mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert hat. E-Commerce-Wachstum ist komplett eingebrochen und in sich zusammengefallen. Und da wurde dann halt auch häufig klar, dass es vielen Playern an einem profitablen Kern eigentlich gemangelt hat. Und deswegen beantworten wir für viele Retailer und auch deren Investoren aktuell die Frage, wo kommt dieser profitable Kern her und was ist dann nach vorne gerichtet eigentlich die Wachstumsfantasie? Wie kann ein Unternehmen, was im Handel unterwegs ist, eigentlich auch wieder wachsen? Also der Scope hat sich schon sehr stark geschiftet. Und ein Thema, was noch dazugekommen ist, ist halt Technologie. Also wirklich so große Technologiearchitekturen, wie stelle ich die eigentlich zukunftsfähig auf, um mit diesen ständig wechselnden Rahmenbedingungen, Kundenanforderungen umgehen zu können?
Du hattest eben eingangs gesagt, dass About You sozusagen eins eurer ersten Babys war und man ist ja schon irgendwie erfolgreich, wenn man überhaupt seine Firma verkauft. Man ist besonders erfolgreich, wenn die Firma irgendwie zu achtstelligen Beträgen verkauft wird. About You ist ja noch viel größer geworden, war zwischendurch als Unicorn von außen bewertet. Ich weiß gar nicht, ob der endgültige Wert oder Kaufpreis offen kommuniziert wurde.
Ich meine nicht. Also wir haben alle natürlich viel spekuliert, aber so richtig an die Öffentlichkeit gelangt ist es nicht.
Aber es müsste schon irgendwie ein relevanter Betrag über 100 Millionen Euro gewesen sein, die Bewertung, ne?
Ja, ich meine, das waren 6,50 Euro pro Aktie. Mhm. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo die Aktie eigentlich eher so bei 3 bis 4 Euro so rangierte. Mhm. Ja, kommt hin.
Okay, also super, wahnsinnig erfolgreich und trotzdem, weil zwischendurch man dachte, das ist ein Unicorn, na, am Ende doch irgendwie ganz viele gesagt, so, ach, das ist ja meinen Erwartungen gar nicht gerecht geworden, also aber ist ja ein unfassbar großer und guter Case geworden. Was sind die Dinge, die About You gut gemacht hat und was sind die Dinge jetzt retrospektiv, wo man sagt, da hätte man vielleicht anders abbiegen sollen?
Also ich finde About You und ich zähle da auch ein Stück bei Zalando zu, weil sie sich ja zumindest schon mal in der gleichen Industrie bewegen, hier aus Deutschland kommen und finde ich auch beide Unternehmen unfassbar tolles Management-Team haben, hat schon extrem viel richtig gemacht, indem sie sich relativ früh die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich als Online-Player so den stationären Einkauf ersetzen und das Element der Discovery, ja, ich will eigentlich nichts kaufen, ich gehe durch die Stadt und dann entdecke ich irgendwie einen tollen Blazer und jetzt habe ich ihn, obwohl ich eigentlich gar nichts kaufen wollte. Das ist ja etwas, was der Onlinehandel noch nicht abbilden konnte und fairerweise auch heute noch nicht kann.
Ja.
Aber About You hat damals ja schon, steckt ja auch im Namen, das Element der Personalisierung extrem stark betont und auch darauf, der das Geschäftsmodell so ein bisschen aufgebaut. Und auf einmal öffnetest du die URL und dann stand da About Caro. Das war für mich so ein Eye-Opening-Moment und ich fand es halt ganz, ganz, ganz großartig.
Weil das ist so lustig, dass du genau dieses Beispiel nennst. Wir hatten irgendwann mal den Tarek hier sitzen und der hatte dann irgendwie auch erzählt, dass sie ja, gerade dieses Personalisieren, persönliche Shopping-Experience kreieren und so weiter. Und er meinte, was ihm halt wirklich im Herzen wehtut, ist, wenn man die Leute gefragt hat, welche Personalisierung bei uns im Shop finden sie am besten als Kunde, haben die meisten gesagt, wenn ich mich einlogge, steht halt herzlich willkommen, About und dann mein Name. Und das finde ich einfach Wahnsinn. Das ist natürlich technisch irgendwie das Einfachste, was es gibt, aber es ist teilweise irgendwie das, wo die Leute sagten, oh, das ist ja toll, das ist ja ein Shop nur für mich.
Ja, lustig, ne? Hat ja noch gar keinen Impact eigentlich auf meine Experience, weil mir können ja trotzdem irgendwie die falschen Klamotten angezeigt werden, aber man hat das so gewertschätzt und ich fand das halt einfach mind-blowing, dass dieses Feature da war. Ich muss schon sagen, danach ist es sehr stark abgefallen und da kamen wenig ultra innovative Features, aber sie waren sehr schnell mobile first, hatten von Anfang an, glaube ich, oder einfach sehr früh einen Mobile Share von 70%, was in allen anderen Kategorien, auch bei anderen Playern im E-Commerce überhaupt nicht der Fall war, weil sie sich sehr stark auf Desktop fokussiert haben. Sie waren einfach immer sehr früh am Ball, auch mit neuen Geschäftsmodellen, haben Retail Media sehr früh aufgebaut, auch alles selbst entwickelt, haben die Marktplatzthemen früh vorangetrieben, haben auch andere Kategorien vertestet. Also so dieses Plattform-Playbook haben sie schon eigentlich sehr konsequent durchgetestet und auch aufgebaut. Ich glaube, was dazu geführt hat, also es gibt ja ultra viele Gründe, warum E-Commerce und Fashion an der Börse so miserabel bewertet wird, ist, dass es vielleicht noch nicht so richtig für den Retail-Aktionär erkennbar ist, dass da richtig Plattform-Fantasie auch drinsteckt, vor allen Dingen auch durch das Add-on mit Scale, also die Technologielösung für E-Commerce von About You. Ich glaube, das hat an dieser Stelle hat das nicht viel mit der tatsächlichen Performance von About You zu tun, sondern es ist einfach so dieses Börsen-Aktien-Sentiment, was dazu geführt hat. Ich finde, das ist schon eine ziemlich coole Erfolgsgeschichte. Für Hamburg tut es mir ein bisschen leid, muss ich tatsächlich sagen, weil ich fand, das war schon ein ganz tolles Thema, aus der Otto-Gruppe heraus so ein Player mit wirklich 2 Milliarden Umsatz zu erschaffen. Es ist schade, dass es jetzt nach Berlin wandert, aber insgesamt eine tolle Success-Story.
Du bist Forbes 40 under 40 geworden vor ein paar Jahren.
ein paar Jahren, ja.
Ja?
Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wann.
Okay. Was findest du aus heutiger Sicht wertvoller? Diesen Titel, 40 under 40, oder zu sagen, liebe Caro, Sie haben jetzt hier 30 Minuten Zeit, vor 5000 Menschen aus Ihrer Zielgruppe eine Präsentation zu halten?
Auf jeden Fall Zweiteres.
Ja, ne? Ja,
okay. Auf jeden Fall. Also ich will das nicht
ja.
Kleinreden.
Ja.
Ich habe mich natürlich mega drauf gefreut oder drüber gefreut, weil ich habe mich da jetzt auch nicht für beworben, sondern irgendeine Redaktion hatte mich auf dem Schirm. Und das heißt ja schon auch so ein bisschen, okay, dass die Dinge, die ich tue, die werden gesehen, die werden geschätzt. Punkt. Cool. Und ich habe es mir natürlich auch in meine LinkedIn-Bio geschrieben.
Ja, genau. Ich hoffe immer noch auf 60 under 60. Mal gucken, ob ich da irgendwann in die Liste rutsche.
Ja, Fun Fact, ich wurde tatsächlich auch mal angefragt für 30 under 30, aber da war ich halt nicht mehr under 30. Deswegen hat das da nicht geklappt. Insofern habe ich mich dann doch auch ein bisschen gefreut, dass es dann zumindest unter 40 geklappt hat. Die 40 habe ich jetzt aber auch schon geknackt. Also insofern für mich war es das jetzt auch. Einmalig wird der Titel bleiben. Ich will das nicht kleinreden. Ich habe es ja in meiner Bio und ich fand es eine nette Wertschätzung. Tatsächlich glaube ich, glaube nicht, dass es irgendeinen Beitrag leistet in meiner öffentlichen Wahrnehmung. Aber wenn ich aber die Chance bekomme, wie auf der K5 vor mehreren tausend Leuten 10, 20, 30 Minuten zu sprechen, ist es viel, viel, viel wertvoller.
Tolle Überleitung, denn meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, du hattest gerade auf der K5 Kernthesen oder Thesen vertreten. Wahrscheinlich nicht an die Kirche zu Wittenburg geschlagen, sondern aber was sind da so Thesen oder wichtige Takeaways für die Leute, die leider nicht auf der Konferenz waren?
Ja, es ist ein cooles Format. Man muss halt auf der Bühne so ein bisschen sagen, was sind so die drei großen Annahmen für E-Commerce in 2025 bis so ein bisschen 26, was gar nicht so leicht ist, weil du musst dich ja schon irgendwie auf einem generalistischen Level auch bewegen, damit du die gesamte Audience auch abholst. Kannst jetzt, glaube ich, nicht so in die Tiefen von Online-Marketing und irgendwelchen Features abdriften. Gleichzeitig musst du natürlich auch irgendwie so einen News-Charakter haben, dass du nicht irgendwas erzählst, was alle auch schon 100-mal gesagt haben. Ich habe das alles so ein bisschen auf Organisationsebene gehoben, weil ich mir gedacht habe, also das E-Commerce-Umfeld ist sau schwer aktuell. Der E-Commerce wächst zwar wieder, aber einstellig und ehrlicherweise das meiste von diesem Wachstum, wenn man das überhaupt so nennen kann, wird zugunsten von Plattformen ausfallen. Und ich habe mich gefragt, auch so mit der Schnelligkeit, in der neue Kanäle entstehen oder mit der Schnelligkeit, in der sich Kostenstrukturen verändern. Unfassbar. Ich meine, wie sich Zölle oder auch Kundenakquisitionskosten schiffen, das kannst du ja in keinem Businessplan mal irgendwie auf 18 Monate planen. Und was braucht es eigentlich für Organisationen oder für Art von Organisationen, um in so einem Umfeld wirklich noch nachhaltig Bestand zu haben oder sogar erfolgreich zu sein? Und für mich waren das so drei Sachen. Das erste Thema, und da bin ich auch jetzt gerade dabei, da nochmal wieder tiefer drüber nachzudenken, weil ich gar nicht weiß, ob das Bestand hat. Also es ist echt eine schwere Aufgabe. Und zwar habe ich gesagt, es wird wahrscheinlich auch jetzt im Zeitalter von KI so zwei Welten geben. Natürlich den Hardcore-maschinellen E-Commerce, der deckt Bedarfe, hochgradig automatisiert, mega konvenient. Aber auch da glaube ich, wahrscheinlich wird dieser Teil durch Plattformen gelöst. Und wir sind eigentlich alle als Händler oder als Marke Lieferanten für diese Plattform. Und dann wird es aber, glaube ich, schon auch einen Optionsraum geben für sehr empathischen E-Commerce. Nämlich ein E-Commerce, wo eigentlich so das Kernwertversprechen eines Händlers wiederbelebt werden kann. Also ein Händler, der weiß, wer seine Zielgruppe ist, der die Kundenbedürfnisse versteht und auf Basis dessen tolles Sortiment kuratieren kann. Das hat doch eigentlich einen Mega-Wert. Und ich sehe das auch, dass es das aktuell gibt. Und ich sehe das vor allen Dingen in so Nischenhandelsplayern, wie beispielsweise einem Lyko Beauty aus Schweden, Thomann Musikinstrumente hier aus Deutschland.
Ja, krass, ne?
Und in den USA noch viel größer. Das ist so geil. Also, und da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist eigentlich etwas, wo ich glaube, dass man sich wieder darauf besinnen kann, Communities aufzubauen und so weiter. Ich weiß es aber aktuell, muss ich die Rolle vom Handel nochmal hinterfragen, wenn wir jetzt gleich nochmal auf Agentic Commerce zu sprechen kommen. Mhm. Können wir aber gleich zu sprechen. Und die beiden weiteren Thesen waren, dass ich gesagt habe, in einer Zeit, wo heute Chat-Commerce stattfindet, morgen schon Agentic Commerce, übermorgen kommt der nächste Kanal, TikTok-Shop. Wie viele Unternehmen haben sich noch nicht mit TikTok-Shop auseinandergesetzt, wo ich so denke, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Du musst doch, wenn wir irgendwas gelernt haben aus der Vergangenheit, verstanden haben, dass wenn du möglichst früh in einem Thema dabei bist, dass du überproportional viel gewinnst. Und wenn es kein Umsatz ist, dann ist es sehr, sehr, sehr viele Learnings und Erfahrungen. Und dass ich so ein bisschen darauf, ja, ich wollte so einen Appell machen, dass man nicht lange wartet, bis es die Best Practices gibt, Weil wenn wir heute 15 Jahre in die Vergangenheit reisen dürfen, was würden wir denn machen? Natürlich wären wir Influencer, weil wir jetzt im Nachhinein ja wissen, was man hätte machen müssen.
Und
wir
Bitcoin kaufen?
Geld. Bitcoin würden wir natürlich auch kaufen, ganz klare Sache. Und daraus muss man noch was lernen, wenn sich fast wöchentlich diese Chancen für uns eigentlich wieder eröffnen. Und das Dritte, das baut auch sehr stark darauf auf, war ein Appell an Geschwindigkeit. Ich finde, wir haben tolle Menschen in den Organisationen. Guck dir das Management von About You an. Das sind für mich mit die schlauesten Menschen, die wir so im E-Commerce haben. Wir haben auch gute Operating Models. Wir sind fit in Technologie. Das, was uns halt total fehlt, ist Drive und Geschwindigkeit. Ich komme manchmal in meinen Projekten in Meetings, da sitzen 15 Leute drin, wo ich mir so denke, wir können das jetzt mit 15 Leuten besprechen, aufeinander kommen. Wir können das aber auch lassen und in einer kleinen Gruppe machen, weil ich wette, wir schaffen den gleichen Output in einer wesentlich kürzeren Zeit, ohne dass du immer ständig alle abholen musst und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir müssen schneller werden. Temu war in 3 Monaten MVP-ready und da wollte ich auch nochmal so ein bisschen aufrütteln, was in deutschen Unternehmen teilweise in 3 Monaten passiert ist, halt, ich kriege einen Vorstandstermin für ein Thema, was ich pitchen darf und das muss ich verändern.
Ich habe gerade, das ist so hype-related, vor ein paar Tagen gelesen, China is run by engineers and the West is run by lawyers. Und das, ne, also sozusagen, glaube ich, beschreibt es irgendwie ganz gut, dieser Unterschied in der Geschwindigkeit.
Ja, und ich möchte da überhaupt gar keine politische Analogie ziehen, aber man merkt schon, auch in den chinesischen Organisationsstrukturen, da werden Dinge einfach zentral durchgesteuert. Die kriegen eine klare Zielvorgabe und die werden von wenigen Leuten gemacht. Und dann wird auch ein Plan im Zweifel am nächsten Tag wieder verworfen und dann wird der nächste Plan gezündet. Und das ist halt natürlich absolut nicht demokratisch und das muss man ganz doll in Frage stellen. Auf moralischer, persönlicher Ebene. Aber was das mit Organisationen macht, da kann man sich schon ein bisschen was von abgucken.
Ich hatte neulich auch jemanden zu Gast und der hat mir nochmal erzählt, dass in Indien und China, wenn man mal 2 Dekaden zurückgeht, dann hatten irgendwie, ich weiß nicht, ob genau diese Zahlen jetzt stimmen, die Hälfte der Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und mehr als die Hälfte hatte keinen Zugang zu Elektrizität. Und diese Speed und Technologisierung, die da China und Indien an den Tag legen, die hat einfach hunderte Millionen Menschen von Armut in bessere Gegenden gehoben. Und deswegen haben die auch einen wahnsinnigen Hunger. Und für die ist halt alles, wo sie sagen, hier wollen wir wieder was technologisieren, wird erstmal gesagt, unfassbar, müssen wir unbedingt machen, wollen wir, weil wir einfach noch so, so nah sind an einer Zeit, in der wir nicht fließendes Wasser zu Hause hatten. Und dieser Unterschied auch nochmal, womit sie Fortschritt verbinden versus dem, dass wir halt sagen so, oh, das ist aber nicht gut für unseren Verlag oder oh, das ist aber nicht gut für unseren Versandhandel und so weiter, der macht dann einfach diesen Unterschied. Und das fand ich nochmal so greifbar zu hören, wie nah China und Indien einfach noch an Zeiten waren, in denen es vielen Menschen wahnsinnig schlecht geht.
Ja, und dieses Thema ist auch ein bisschen abgedroschen, aber so dieser Hunger, den du beschrieben hast, macht einen Riesenunterschied. Also du veränderst ja Leben durch diesen Fortschritt, den du sehr schnell vorantreiben musst und wir sind halt einfach satt.
Wenn du da auch von der Bühne kommst und da deine Appelle gemacht hast, wie reagieren die Leute darauf?
Oh, gut, positiv. Also ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen im Sinne von so, oh, das hat mir aus der Seele gesprochen, bei uns ist auch alles zu langsam. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kriegt man das jetzt wirklich auch nachhaltig umgesetzt? Also man muss, und deswegen ist es auch schön, dass ich die Botschaft wieder holen darf hier. Und das mache ich auch in meinen Pitches und Kundenprojekten, da wirklich dran zu bleiben, weil die News lassen ja nicht ab mit Wettbewerbern und wirklich disruptiven Wettbewerbern, die uns auch aus Asien erreichen, während wir hier gerade eine Entlassungswelle auch nach der anderen mitmachen. Es ist halt einfach wirklich Zeit zum Handeln.
Die nächsten Themen, die wahrscheinlich gerade in den letzten Wochen wieder noch größer geworden sind, ist der OpenAI Instant Checkout. Kannst du mir einen kurzen Abriss geben, wie fähig und potent schon der OpenAI Instant Checkout ist?
Das ist das perfekte Beispiel. Vor ein paar Monaten konnte ich mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen, was das bedeutet. Und jetzt ist es halt live und real. Die Kooperation von OpenAI und Stripe setzt das aktuell so um, dass du im Zuge eines Chats im Chat kaufen kannst. Und ich glaube, das wird auch die Veränderung sein. Wir werden nicht mehr sagen, in den Warenkorb legen, sondern wir werden auf im Chat kaufen klicken. Und das ist, glaube ich, für einen sehr großen Teil des E-Commerce, nämlich so auch den Teil der Bedarfsdeckung, der sehr Convenience getrieben ist, ein absoluter Gamechanger, dass ich eben nicht mehr selber meine Research machen muss, sondern der Maschine meine Suchanfrage entsprechend artikuliere und Vergleiche getroffen werden und aber eben entsprechend auch die Empfehlung für eine Kaufentscheidung getroffen wird, bis hin zum tatsächlichen Checkout. So, was macht das jetzt mit uns, mit unserer Geschäftsmodell, mit unseren Produkten? Ich habe Fragezeichen. Ich bin sicher, dass es für austauschbare Produkte im Sinne von schon auch gebrandete Produkte wie eine Handyhülle dazu führt, dass die Margen einfach noch weiter under pressure geraten, weil natürlich wird die Maschine extrem rational vergleichen. Und zwar entweder zugunsten des günstigsten Preises oder wenn da eine Präferenz beim Nutzer auch hinsichtlich Service besteht, dann sicherlich auch noch so Themen wie Convenience, Service, Liefergeschwindigkeit und so weiter. Aber es werden halt eigentlich keine Kaufentscheidungen mehr irrational getroffen, weil sie irgendwie über die Attention Economy irgendwelche Markenpräferenzen in Köpfen entstanden sind. Das ist schon krass, weil da haben wir jetzt, wir beide sind ja so, weiß ich nicht, 15 Jahre im E-Commerce unterwegs. Das haben wir ja so gelernt und auch ja Unternehmen auch so dahin beraten, sich dahin zu entwickeln, einen Funnel aufzubauen über Branding und dann Performance Marketing und so weiter. Und das fällt eigentlich so ein bisschen weg in einem Bereich von Austauschbarkeit. Was das natürlich mit Marken macht, das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil ich glaube schon, dass Geschäftsmodelle, die keine austauschbaren Produkte haben, sondern entweder Eigenmarken, exklusive Kollaborationen oder einfach Produkte, die nicht ubiquitär verfügbar sind, dass das gar keinen Unterschied machen wird. Was müssen Unternehmen jetzt beachten? Ich glaube, das Thema, ich finde ja sowieso, dass man sich schon immer hätte die Frage stellen müssen, wie relevant bin ich eigentlich in einem Umfeld, wo es Amazon, Temu und Co. gibt. Aber man hat sich irgendwie noch mit SEO und SEA, konnte man sich noch so ganz gut durchschlagen und musste diese Frage gar nicht immer so.
Die Frage will man auch in seinem echten Leben sich eigentlich nicht stellen, oder?
Oh ja, ja. Ja. Sollte man regelmäßig tun. So, die wird jetzt halt unausweichlich. Und das werden Unternehmen merken. Darüber hinaus natürlich Sichtbarkeit jetzt sicherstellen. Also man hört ja immer schon, dass alle jetzt wie wild FAQs schreiben. Das finde ich ein bisschen witzig, aber es ist natürlich, es ist ein Stück weit der richtige Weg. Also jetzt schnellstmöglich zu verstehen, wie muss ich meine Daten wirklich im Griff haben, dass sie richtig gut und vor allen Dingen auch schnell maschinenlesbar sind. So der Agent, wenn die Seitenladezeit nicht der richtigen Geschwindigkeit entspricht, wird sofort wechseln. Solche Sachen, so Hygienefaktoren, die müssen jetzt einfach sitzen. Und aber gleichzeitig muss sich wirklich die Frage der Relevanz und Exklusivität gestellt werden, um dann noch eine Rolle zu spielen. Das ist jetzt natürlich ein Stück weit so eine Phase, wo das alles auch noch umsonst ist. Ich bin gespannt, wie lange das so ist. Weil es finde ich auch wieder eine richtig geile, aufregende Zeit, weil die Leute, die, ich glaube, da zähle ich dich auch zu, ganz früh richtig gut in SEO waren, hatten ja auch eine Zeit lang einfach eine umsonst Party. So, wo du, wenn du dich gut in SEO reingefuchst hast, Traffic bekommen hast. Und das ist jetzt, glaube ich, auch wieder so eine Phase, die finde ich richtig cool. Welche Rolle hat Retail Media noch, wenn ein Agent eine Kaufentscheidung trifft? Eigentlich gar nichts. Oder wird es Agent Media? Also da wird sich irgendwann, werden sich natürlich auch die Commercial Models dahinter verändern, aber aktuell ist es ein bisschen wilder Westen.
Und Schritt 1, ne, du hast ja am Anfang gesagt, es ist eine Kooperation zwischen OpenAI und Stripe. Schritt 1 könnte ja sein, hat es einen Nachteil, wenn ich keine Stripe-Anbindung habe? Also ja. Wahrscheinlich wäre so Schritt 1, um da aufzutauchen, kann man bei mir mit Stripe zahlen.
Ja, gut gesehen.
Ja, verrückt. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob das diese Entwicklung toll ist für Category Leader, die einfach alles dann aufsaugen werden, oder ob das die Chance ist für Newcomer, die einfach sagen, wir machen eine Sache besser als alle anderen. Hab da aber auch noch keine Meinung zu.
Also am Ende gewinnen immer die Plattformen, würde Alex jetzt sagen, mein Co-Host von Kassenzone. Ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe da schon auch eine richtig große Chance auch für Nischenplayer. Ich sehe aber vor allen Dingen eine Chance für Unternehmen, die sich jetzt früh damit beschäftigen. Weil es war ja auch in der ersten E-Commerce-Welle so, die Unternehmen, die sich einfach dessen früh angenommen haben, das gibt es viel Statistik drüber, die sind heute einfach viel wertvoller und viel erfolgreicher. Man kann das noch platter spinnen und sich überlegen, die Unternehmen, die am ehesten von Briefen auf E-Mail umgeswitcht haben, die sind natürlich wesentlich effizienter und dementsprechend auch erfolgreicher und wertvoller geworden. Und das muss man sich mal vor Augen führen, das ist jetzt das Gleiche, nur viel krasser, weil es viel schneller und viel durchgreifender auch passiert.
Aus reinem Selbstzweck widerspreche ich da teilweise, weil ich natürlich sage, alles wird besser, wenn man ihm Zeit widmet, aber man hat nur begrenzte Zeit und vielleicht gibt es aber Kanäle, wo man mit derselben Zeit viel mehr erreichen könnte. Mhm. Immer noch ist Google natürlich wahnsinnig viel größer als OpenAI, immer noch verteilt Google wahnsinnig viel mehr Traffic als OpenAI und das ist jetzt auch nicht absehbar, dass sich in den nächsten Monaten das ändern wird. Mhm. Trotzdem sind auch immer noch wahnsinnig viele Leute zum Glück schlecht darin, in Google irgendwie gut gerankt zu werden. Jetzt hat aber Google auch noch gesagt, dass sie sagen, wir wechseln von unseren 10 blauen Links hin zum AI-Mode und der AI-Mode ist auch wieder dann so ein Textergebnis und da hast du jetzt, glaube ich, heute Morgen auf LinkedIn was dazu geschrieben.
Ja, genau. Und also ich habe mich auch darüber sehr gefreut, weil ich war in der Zeit, als OpenAI ChatGPT gelauncht hat, war ich so sehr besorgt um Google, weil ich eigentlich Google.
Das ist süß von dir.
Ja, viel mehr AI-Kompetenz.
Lieber Sergey Brin.
So zugeschrieben habe, weil die sich ja super früh auch schon von Mobile First auf AI First committed hatten. Und da hatte ich das Gefühl, zumindest PR-seitig waren die so sehr im Verteidigungsmodus. Und ich finde, das hat sich jetzt in 2025 halt total geändert. Es hat eine Weile gebraucht und jetzt kommen ja wirklich in sehr kurzen Abständen die Feature-Releases, die geschippt werden und die News und so weiter. Und es wird halt wirklich jetzt in so unfassbar schnellen Zügen nicht nur weiterentwickelt, aber auch kommuniziert drüber. Mhm. So, und der AI-Mode, und da bin ich total bei dir, Google ist natürlich noch die größte Suchmaschine und die vor allen Dingen auch die nicht-digitale Bubble, so wie wir, die irgendwie früh ChatGPT und Gemini und so weiter benutzt haben, jetzt halt den Mainstream erreicht. Und was man jetzt auch schon sieht, ja, Suchmaschine wird irgendwie zur Antwortmaschine. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass Leute wesentlich auch längere Suchanfragen gestellt haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass es eine ganz krasse Nutzerbindung auch mit sich bringen wird für Google.
Also das glaube ich, also Google hat auch dadurch, dass ihnen Chrome gehört und so weiter, die haben auch, glaube ich, noch so ein viel größeres Live-Panel, was die Leute wirklich brauchen und das wird denen, glaube ich, auch bei strategischen Entscheidungen nochmal mehr helfen als, als OpenAI. Die Crawling-Infrastruktur, die die Google hat, dadurch, dass sie in kürzester Zeit Milliarden von Websites durchcrawlen können und über Jahre Verläufe haben, wie die Website mal ausgesehen hat, was dazugekommen und so weiter. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Mode, den man als OpenAI nicht so einfach nachbauen kann. Selbst wenn die sagen, wir sind jetzt auch Suchmaschine geworden. Also ich würde auch, dürfte ich nur einen Chip setzen, würde ich den auch jetzt immer noch eher auf Google setzen. Aber ja, man merkt, dass sie schon auch so ein bisschen Zugzwang haben, wie du sagtest, weil sie PR-seitig nicht als die AI-Innovativen wahrgenommen werden.
Ja, total. Aber wenn man sich so im Also mein privates Umfeld ist halt sehr nicht digital, das ist viel Gastronomie, meine Schwester arbeitet am Flughafen, mein Schwager am Hamburger Hafen.
Ich esse auch gern.
Oder auch meine Mutter, die haben alle noch nie ChatGPT benutzt, das muss man sich immer mal vor Augen führen, sondern natürlich ist Google da die vorherrschende Suchmaschine und da gibt es jetzt den Access und diese Kohorte, nenne ich sie jetzt fälschlicherweise, lernt aber jetzt eben auch den AI-Umgang.
Plattform, Plattform, Plattform. Du hattest, glaube ich, neulich eine Folge mit Grüße gehen raus, Noah Leidinger und ihr habt so einen Deep Dive gemacht zum Thema E-Commerce-Modelle und habt dann auch über die Plattform gesprochen, Zalando, Shopify. Sind die denn auf den AI-Shift gut vorbereitet oder heißt es eigentlich so, oh, Shopify, ja, das ist im Grunde, ja, das brauchen wir gar nicht mehr?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Die konnte ich auch nur nicht hundertprozentig beantworten. Ich habe natürlich ein paar Ideen und ein paar Thesen. Ich glaube, Zalando ist insofern erstmal oder bereitet sich darauf vor, dass sie zumindest auch schon mal ihre eigene Nutzererfahrung besser machen durch AI und auch einen eigenen Agenten, der Kundinnen berät, einsetzen und den auch stetig weiterentwickeln. Das ist schon mal cool, weil das macht so dieses, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das Element der Discovery, dem kommen wir jetzt mal so ein bisschen näher, weil eigentlich ist ja E-Commerce so, du musst was suchen und dann vertraust du dem Ergebnis auch nicht so richtig und dann klickst du dich doch nochmal durch alle Kategorien und ganz viele Seiten Blazer durch. So. Und ich traue denen auch sehr, sehr, sehr viel Tech-Kompetenz zu, dass sie genau diese Hausaufgaben machen, die wir eben diskutiert haben. Produktdaten in den Griff bekommen, Seitenladegeschwindigkeit, also alle Faktoren, die von Agents potenziell gut bewertet werden. Da werden sie jetzt dran arbeiten. Was das für Shopify bedeutet, also brauche ich einen Shopify-Shop überhaupt noch? Brauche ich überhaupt noch ein Handelsmodell? I don't know. Oder wird dieser Checkout-Prozess einfach, ne, dadurch, dass es jetzt von einem Zahlungsanbieter und einem Large Language Model eigentlich schon eine E-Commerce-Funktionalität gibt, wird das überflüssig? Ich kann es ja nicht beantworten. Es ist glaube ich, noch steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber wahrscheinlich habe ich in 5 Wochen auch drauf eine Antwort, weil es dann wieder News gab, die mich näher an die Antwort rangebracht haben. Mit Noah habe ich aber vor allen Dingen auch darüber gesprochen, so was gibt es eigentlich für verschiedene Modelle im E-Commerce, weil ich finde, das wird immer so über einen Kamm geschert und hat ja dann auch teilweise einfach gerade einen schlechten Ruf durch die Performance jetzt der letzten Jahre, aber es gibt so krasse Unterschiede in den Modellen, ob ich jetzt D2C mache oder eine Plattform bin oder ein richtig vertikal integriertes Modell wie ein Inditex, die 20% EBIT-Marge machen, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel Spielraum. Deswegen war es total schön, dass wir da mal so einen Umschlag machen konnten und das aufdröseln konnten.
Du hattest eben schon wieder das Wort Discovery oder Discoverability erwähnt. Wir haben jetzt 2025, ich bin etwas über 2 Meter groß und habe auch nicht Hosenweite 34 und habe trotzdem im Grunde keine Möglichkeit, anhand meiner letzten Hosen, die ich bei Zalando oder auch About You gekauft habe, zu sagen, schlag mir doch mal bitte für mich passende Hosen vor, die mir passen könnten von der Länge und von der Weite her. Das ist schon unfassbar. Also dieses ganze aus Daten lernen, da falle ich manchmal nachts lachend aus dem Bett, wenn ich das höre, weil ich nichts davon wirklich in der User Experience wiederfinde, außer dass vielleicht mal gesagt wird, der Nike-Schuh fällt bei 48,5 gut aus und der Adidas-Schuh nimmt lieber eine Nummer größer. Unfassbar, unfassbar.
Ja. Also Mode ist natürlich auch wirklich eine schmerzvolle Kategorie, weil sie eben keine Standards hat, wie so eine ERN oder ISBN-Nummer, die sicherstellt, dass etwas bestimmten Kriterien entspricht. Und dann lassen sich Hersteller tatsächlich auch noch einfallen, ihr eigenes Größenmodell zu entwickeln und nennen sie dann N2. Also gibt es tatsächlich, ist ein realistisches Beispiel. Das macht es natürlich schwer, aber auch da müsste man meinen, selbst vor AI hatten wir ja Machine Learning-Fähigkeiten.
Ja.
Und Technologie, dass wir das immer noch nicht hingekriegt haben, das zu vereinheitlichen. Und
ich habe ja schon wirklich einiges an Hosen bei Zalando bestellt, die ich nicht zurückgeschickt habe. Und dann muss es muss doch mindestens einen Menschen geben, der die gleiche Hose gekauft hat, behalten hat und nochmal eine andere Hose gekauft hat, die ich noch nicht gekauft habe und behalten hat. Und teilweise gibt es ja auch Startups, die da seit Jahren genau sowas machen und sagen, wir werten Bestellungen aus und Rücksendungen und können genau sagen, was ihnen passt. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sich an der Art und Weise, wie der Product Detail Page aussieht, in den letzten 10 Jahren irgendwas relevant verbessert hat.
Ja, bin ich bei dir. Man hört aber auch immer wieder, dass auch in Teilen die Konsumentinnen sich da selber im Weg stehen. Also zum Beispiel AR und VR-Funktionalitäten, die für Home and Living ultra relevant sind. Ja, dass ich mir anschauen kann, wie das Regal bei mir wirklich aussieht, werden nicht so gut angenommen. Also es muss immer wieder neu vertestet werden, ob Konsumentinnen jetzt soweit sind in 2025. Und auch so echte Avatare von der realistischen Körperform werden auch abgelehnt, weil man sich dann doch lieber das Ultra-Skinny-Model mit den Sachen anguckt. Und das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Aber es ist ein Stück weit auch Nutzerinnen-Realität.
Okay, spannend. Also an VR, AR habe ich persönlich gar kein Interesse. Wenn ich einkaufe, muss ich ja wirklich sagen, also ich kann ja überhaupt nicht Shop by Look machen, sondern ich muss wirklich irgendwie sagen, erstmal meine Maße eintragen und dann nehme ich von den 3 Sachen, die übrig sind, das, was irgendwie nicht ausverkauft ist. Und aber vielleicht ist das auch ein kleines bisschen Edge Case. Das würde ich akzeptieren. Okay, das heißt ja, die Leute würden gerne und dann, wenn es da ist, dann nutzen sie es nicht richtig. Das ist auch so ein Dauerproblem.
Das heißt, du kaufst dir nicht die neue Meta-Brille.
Was hat das damit zu tun?
Mit AR, VR. Also,
habe ich bisher wenig Interesse dran.
Ja.
Gibt, also bewegt sich in mir nichts, wenn ich dran denke. Ja,
ja, interessant.
Ich würde gerne ein Quad kaufen. Also sozusagen, ich möchte gerne irgendwelche Real-Life-Sachen
Erfahrungen
kaufen.
Machen. Okay, spannend. Sehe ich dich ja vielleicht bald in Hamburg mit dem Quad rumfahren.
Ja, lieber nicht. Lieber irgendwo, wo man mit 30 fährt, damit ich nicht umkippe und auf dem Land oder sowas. Aber also irgendwie AR, VR hat mich nie gekickt. Bin aber auch kein Gamer zum Beispiel, spiele auch nie Spiele und so. Das ist, finde ich alles uninteressant. Ja. Der Johannes Kliesch von der Firma
Snox.
Sehr gut. Hat diese Woche einen Aufruf auf LinkedIn gemacht und zwar hat er gesagt, sie möchten sich überlegen, vielleicht weitere E-Commerce-Brands zu kaufen. Und er hat gesagt, man möge ihm welche anbieten und ich kann mir gut vorstellen, dass er in kürzester Zeit da irgendwie Dutzende bekommen hat, um mal reinzugucken, um mal zu bewerten, ob das irgendwie zu seinem House of Brands bei Snox passen könnte. Solche Roll-Up-Strategien in 2025, ist das ein Erfolgsmodell? Was hältst du davon?
Ich habe den Post auch gesehen und habe auch gedacht, Mensch, mutig.
Ja.
Ich glaube, Snox hat sich, ich nenne es jetzt mal so einen Maschinenraum aufgebaut, der hochgradig effizient ist und richtig gut funktioniert, indem sie es schaffen, glaube ich, wirklich profitabel Socken und jetzt auch Sportbekleidung über ihren eigenen Shop und Marktplätze zu verkaufen. Was Snox auch gut gemacht hat, dass sie relativ früh sich von Amazon ein Stück weit gelöst haben über den oder die Stärkung der eigenen Marke oder den Aufbau der eigenen Marke. Ich weiß nicht, ob man Snox schon als Brand bezeichnen kann. Jetzt mal im Vergleich zu Nike, Adidas. Das sind für mich halt so richtige Brands. Snox ist erstmal ein bekannter Name. Punkt. Man ist halt ein Stück weit skeptisch. Oder bei mir, also ich habe auch ein bisschen gezuckt, als ich es gelesen habe, weil diese Roll-Up-Strategien ja schon auch sehr doll schiefgegangen sind in der Vergangenheit. Aber ich glaube, wenn sie es schaffen, sehr nah an ihren eigenen Kategorien zu bleiben, aber trotzdem weit genug weg, dass es ein sinnvolles Add-on ist, wie beispielsweise im Fall des Sport mit Oceans Apart. Und sie schaffen relativ schnell, diese Marken in, also das Unternehmen wirklich aufzusagen und in ihre Maschine einzugliedern, dann kann das ein sinnvoller Wachstumsweg sein. Weil man kann sich schon fragen, wie lange das halt dauert, bis sie sich diese Kategorie Kompetenz, Lieferantenstruktur für Sportbekleidung aufbauen. Ich finde es trotzdem risky, weil es geht ja nicht nur darum, so inkrementell neue Kunden dazu zu gewinnen, sondern du musst halt parallel auch einfach Post-Merger-Integration machen. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das in alles auf dem Papier super klingt, aber in der Theorie wirklich schmerzhaft ist und sehr lange dauern kann und auch gar nicht immer erfolgreich sein muss.
Ja, also ich stimme auch überein, dass sie ein sehr effizientes Team aufgebaut haben oder effektives beides Team aufgebaut haben. Vielleicht ist das auch einfach nur die schlauste Methode im Q4, mal Einblick in sensible Firmendaten von 100 plus Unternehmen zu bekommen aus der E-Commerce-Branche. Man weiß es nicht.
100%. Und man muss halt natürlich auch schon sagen, aktuell wird es so viele Unternehmen geben, denen es ganz schlecht geht und die können wahrscheinlich auch super, super günstig bis billig, muss man wahrscheinlich schon was sagen, einsammeln.
Ja. Was ist eigentlich aus Social Commerce geworden?
Ah, das ist nämlich genau eigentlich das richtige Stichwort. Was fehlt? Wer Discovery sagt, muss auch Social sagen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über E-Commerce gesprochen, der Bedarfe deckt. Du suchst eine Hose in den richtigen Maßen. Ich suche eine neue Handyhülle für das iPhone. Aber dieses Element, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will oder ob ich überhaupt was möchte und mir wird was vorgeschlagen und ich kriege einen Impuls und den möchte ich dann stillen. Das überlässt der E-Commerce eigentlich Social Media. In Teilen Instagram, also da wird auf jeden Fall zumindest schon mal relevante Nachfrage generiert. Das Commerce-Element kann Instagram nicht. Das wiederum kann TikTok jetzt ja seit Anfang des Jahres. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was kurz- mittelfristig auf jeden Fall so bleibt. Weil mir fehlt das Vorstellungsvermögen, wie AI das für mich abbilden soll heute. Bildgenerierung finde ich immer noch echt schwierig. Also inspirieren können Sprachmodelle mich nicht, aber sie können mich sehr gut und sehr genau beraten. Und ich traue auch den Empfehlungen eher als meinen eigenen Kaufentscheidungen. Aber für das inspirative Element sehe ich TikTok ganz weit vorne und Instagram auch direkt dahinter.
Für welche Kategorien eignet es sich besonders? Wahrscheinlich Make-up, Fashion, diese Sachen?
Ja, also die stärksten Kategorien, die man aktuell beobachtet, sind schon so diese lifestyleigen Kategorien. Dazu gehört natürlich Beauty, dazu gehört Home and Living. Dazu gehören aber interessanterweise auch so Ernährungskategorien, so wie Supplements und Co.
Oh ja.
Die sind richtig stark. Beratungsintensivere Themen wahrscheinlich nicht. Das habe ich aber eben noch vergessen, bei Zalando zu sagen, fällt mir gerade auf. Zalando bereitet sich ja aktuell darauf vor, ready für Agentic Commerce zu sein. Man sieht aber aktuell schon auch, dass das Suchverhalten von Sprachmodellen in B2C-Modellen noch gar nicht so hoch ist. Das ist in B2B-Kategorien viel stärker. Also zum Beispiel auch Beratung für E-Tribes. Also der Traffic steigt wirklich relevant, wenn man sich zum Beispiel mit einer Technologieentscheidung oder so auseinandersetzt. Dann hilft dann natürlich ein Sprachmodell extrem. Im B2C ist es noch nicht so crazy. Deswegen bin ich auch gar nicht so sicher, wie schnell das jetzt geht, dass Zalando ready sein muss für Agentic Commerce. Aber wiederum auf TikTok kannst du dich dem ja völlig entziehen. Es sei denn, du willst nochmal einen Preisvergleich machen, bleibt ja aber durch diese Shopping-Funktionalität alles auf der Plattform. Also die Inspiration, der Impuls und die Conversion.
Was ist eure Lieblingsmaßnahme, damit ihr bei den LLMs gut gelistet werdet, wenn Leute sagen, wie löse ich folgende Technologieprobleme?
Ja, wir reverse-engineeren da sehr viel. Also wir testen das natürlich und stellen quasi eine Frage aus unserer Kundenperspektive. Also entweder, was sind die Top 3 Lösungen für meinen E-Commerce-Stack in 2025? Oder was sind die großen Herausforderungen bei der Implementierung? Und gucken dann natürlich entsprechend, wie wir uns da platzieren können. Oder fragen andersherum, wofür steht eTribes? Und wenn da die Antwort sozusagen noch nicht das ist, was sie hundertprozentig hören wollen, reverse-engineeren wir das, fragen aber warum denn nicht? Und passen das dann entsprechend in den Website-Inhalten an. Aber es ist natürlich primär die Website aktuell, die wir bedienen. Was wir noch nicht machen, sind halt so, Wikipedia ist jetzt auch wieder in aller Munde, dass halt Sprachmodelle sich auch sehr gerne auf Wikipedia verlassen und jetzt alle irgendwie auf Wikipedia versuchen, ihre Einträge zu bekommen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, aber natürlich musst du am Ende alle Hygienefaktoren beherrschen, die es so gibt, wie im SEO das auch der Fall war.
Toll. Caro.
Christoph.
Bei welchem Retailer oder E-Commercer würdest du ab morgen mitmachen, wenn sie vor der Tür stehen und sagen, Caro, fangen wir uns an?
Das ist eine richtig interessante Frage. Also, ich bin schon sehr gerne Beraterin, weil das auch einfach so ein paar Persönlichkeitsmerkmale, die ich habe.
Bindungsängste.
total toll ausleben kann. Mich immer wieder auch in neue Probleme so reinbohren kann. Ich muss nichts jetzt überlange mit mir herumtragen. Oder man kennt das ja, ich war ja auch lange in Unternehmen. Es gibt so ein paar Sachen, die gehen einfach nie weg. So, die trägt man in seinem imaginären Notizbuch immer so von Seite zu Seite, weil sie einfach irgendwie nicht lösbar sind. Das ist, ich finde Beratung schon toll. Aber natürlich finde ich, ich habe ja vor meiner Zeit bei eTribes ein Recommerce-Modell aufgebaut, also so ein echtes An- und Verkaufsmodell, wo wir getragene Designermode mit Hilfe von Machine Learning bewertet haben, direkt ankaufen konnten und dann über Marktplätze und den eigenen Shop verkauft haben. Da jetzt nochmal zurückzugehen mit den Fähigkeiten, die wir heute alle haben, das total auf AI zu drehen, das fände ich schon richtig, richtig spannend. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, E-Commerce, so wie ich ihn kennengelernt habe, war wirklich wesentlich einfacher als heute. Und es ist wirklich, wirklich herausfordernd. Ich meine, es gibt Unternehmen da draußen, die machen eine Milliarde und sind nicht profitabel. Das hätte ich mir kurz wieder nicht träumen lassen, dass das geht. Hm. Ne? Also du drehst so ein riesengroßes Rad, aber der Kostenapparat, den man sich aufgebaut hat in Jahren des Wachstums, ist einfach so groß. Also ja, da gibt es viel zu tun. Viel Transformationsaufgaben, aber ich mache das gerne aus der Beratungsperspektive heraus erstmal.
Und es gibt jetzt nicht die eine Brand aktuell, wo du sagst,
ach, es gibt ganz tolle Erfolgsbeispiele. Ne? Ich möchte es auch gar nicht so schlecht reden.
Klar, so. Das ist ja gerade die Spitze der Frage. Soll ja sein, dass man irgendwie irgendwas sagt, aber es gibt natürlich stellvertretend irgendwie viele, viele andere. Mhm.
Ja.
Aber oder andersrum, was sind so ein, zwei aktuelle Brands, wo du sagst, Christoph, guck dir mal die Webseite an, guck dir mal die App an, das ist echt, macht einfach Spaß, finde ich gut gemacht.
Ja, ich finde, habe ich vorhin schon mal kurz fallen lassen, Lyko oder Leiko aus Skandinavien. Als
Retailer,
die schreiben sich LYKO, finde ich, tickt alle Boxen, wie E-Commerce heute sein müsste. Es ist mobile first gedacht, es hat eine riesengroße Community im Hintergrund. Es gibt ganz viel UGC. Es gibt natürlich einen Chatbot. Es gibt natürlich auch ein Loyalty-Programm. Und es gibt auch noch WhatsApp-Commerce dazu. Ich finde, das ist so State-of-the-Art E-Commerce von heute.
Schön. Okay, schau ich mir mal an. Fällt dir noch ein zweiter ein? Vielleicht eine, die nicht aus dem Beauty- und Fashion-Bereich ist?
Muss ich gerade ganz kurz echt länger drüber. Es frage mich ja auch meine Kunden immer. Und es ist, in Teilen fällt es mir wirklich sehr schwer, richtig, richtig geile Beispiele zu nennen.
Weil dein Anspruch so hoch ist oder weil einfach alles inzwischen so ähnlich ist, weil jeder seine Hausaufgaben gemacht hat?
Beides. Tatsächlich. Das ist ja eine Krankheit in Deutschland, dass man sich so sehr auch auf Best Practices verlässt und sich denkt, naja gut, wenn Zalando das jetzt durch Zalando wird,
die haben sich was dabei gedacht.
hunderttausendmal getestet haben, das wird schon gut sein. Darauf können wir uns zurück. Nee, ich glaube, ich bleibe erstmal bei Lyko okay. Für E-Commerce.
Toll, schau ich mir an, finde ich sehr schön. Content und so weiter. In Deutschland macht das ja DM wahnsinnig gut und jetzt, DM war immer jahrelang absolutes Vorbild im SEO und jetzt ist, glaube ich, DM auch im LLM-Bereich, im Geo-Bereich sehr stark, aufgrund der ganzen Content-Arbeiten, die sie über die letzten Jahre gemacht haben, für organische Reichweite. Also große Überschneidung zwischen organischem Erfolg und wahrscheinlich auch gutem Erfolg für
LLMs. Das wusste ich gar nicht, da freue ich mich drüber. Die bringen ja gerade Shiglam nach Deutschland, so das chinesische Beauty Vertical aus dem Haus Shein, was ich auch echt einen mutigen Schritt finde. Und da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, passt das so zu DMs Nachhaltigkeitsstrategie? Ich finde es unfassbar kundenzentrisch und kann die Entscheidung total nachvollziehen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber dass die auch im Content so stark waren, war mir gar nicht so bewusst. Das ist mega. Ja, die
unfassbar stark. Also ist jetzt schon wieder ein bisschen her, als ich reingeguckt hatte. Damals hatten sie mehr als 2.500 einzelne Ratgeber zu Anwendungsbereichen ihrer Produkte. Und das ist 2.500 finde ich schon gar nicht schlecht. Und das ist dann einfach so geile Sachen wie, ne, jetzt gerade im Oktober, Halloween-Schminke. Ein Gesicht des Halloween-Schminken. Und da war natürlich irgendwie sehr, sehr gute Beschreibung, wenn man die Halloween-Schminke aufträgt, wie man dann irgendwie eine Hexe macht und eine Prinzessin macht und was weiß ich. Und dann auch konnte ich direkt aus dem Artikel, ich musste nicht erst in den Shop, sondern ich konnte im Artikel sagen, hier sind die 5 Produkte, die wir dafür verwendet haben, und dann konnte ich klack alle in den Warenkorb legen. Also wirklich toll gemacht.
Und das ist doch, wie cool ist das, dass das jetzt nach hinten raus noch so extra belohnt wird. Also nicht nur über den SEO-Erfolg, sondern auch über den LLM-Erfolg. Also dass jedem Content-Manager wird jetzt das Herz aufgehen. Das sind auch schöne Argumente, warum das so sinnvoll ist.
Toll. Habe ich was vergessen zu fragen, Caro? Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, das hätte ich gedacht, dass Christoph, also dass er da Bescheid weiß und nachfragt?
Nee, vielleicht hätten wir noch mehr über Kassenzone und Podcast.
Sehr gerne.
Aber es ist ja, E-Commerce ist ja eigentlich viel spannender, was da gerade so in unserem Umfeld passiert. Insofern kann ich das nachvollziehen.
Kassenzone, guter Punkt. Was höre ich, wenn ich bei euch jetzt einschalten würde?
Alex oder ich sprechen einmal die Woche mit CEOs, nur aus dem Bereich Brands und Handel. Und da halten wir auch echt streng fest an dieser Regel. Das macht das Gäste-Sourcing gar nicht so leicht, aber sind dann wirklich also echt tolle Modelle dabei, die alle auch eine gewisse Größe haben. Das ist auch unser Auswahlkriterium. Und da haben wir zum Beispiel im letzten Jahr mit Carsten Wildberger gesprochen. Da war er noch nicht Digitalminister, sondern noch CEO von Mediamarkt Saturn. So jemand ist dabei, aber da ist zum Beispiel dann auch mal ein echt witziger Nischenplayer wie Tractive dabei. Die machen wie eine Apple Watch für Hunde. Und machen 100 Millionen Annual Recurring Revenue mit. Ja, im Abo-Modell. Wahnsinn, oder? Ja. Krass. Das wäre ein Grund, Kassenzone zu hören.
Und ein Grund dagegen, jetzt zu wechseln von Digitale Vorreiter zu euch, ist also, dass ihr nur Gäste einer gewissen Größe habt. Das heißt, bei euch wäre ich nie dabei, wenn es mal einen neuen Trend gibt.
Das würde ich so nicht sagen. Wir müssen das Format ja auch weiterentwickeln. Und ich habe zum Beispiel auch ein quartalsweise wiederholendes Format mit Vanessa Stützle. Die ist CEO von Lucom. Dazu gehört unter anderem Lampenwelt. Alex spricht regelmäßig mit Florian Heinemann zu aktuellen Trends. Ich glaube, wir müssen uns auch eher so ein bisschen in die Richtung entwickeln, weil es passiert halt einfach so viel. Ich glaube, da haben die Hörerinnen schon auch mal das Bedürfnis, eine Einordnung zu bekommen und auch nicht immer wieder neue Geschäftsmodelle kennenzulernen. Aber wir testen das aus.
Na gut, aber bei euch hört man wahrscheinlich nicht diese folgende Frage. Was war der letzte Impulskauf, den du online gemacht hast, Caro?
Ah, geil. Nee, die hört man nicht. Also Amazon, Kartoffelstampfer.
Toll. Selbstgestampfte Kartoffeln, hervorragend. Ja. Und gerade in der kalten Jahreszeit nicht zu unterschätzen. Also auch zum Zusammenhalt der Seele, Leib und Seele.
Absolut.
Schön. Ich gucke gerade, mein letzter Impulskauf war ein Schuhreiniger für weiße Sneaker. Ich musste nämlich gestern auftreten und da hatte ich ganz schön fiese Schuhe vom Wochenende noch. Naja, toll. Caro, hast du Spaß gehabt?
Ich habe sehr viel Spaß gehabt, Christoph. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, da schneiden wir den Anfang, dass die Leute auch wissen, dass du Spaß hattest und dass sie dabei waren. Das war Caro Juncker-Deneu. Sie ist bei eTribes, bei LinkedIn und überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Jetzt habt ihr auch noch Gründe gehört, warum ihr da mal einschalten solltet. Falls dir unser Gespräch gefallen hat, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, unseren Podcast zu abonnieren, denn nächste Woche gibt es natürlich die nächste starke Folge. Caro, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Weiterhin ganz viel Erfolg.
Dankeschön, dir auch, Christoph.
Gibt es irgendwie noch ein Highlight dieses Jahr? Also hast du irgendwie noch Urlaub oder gibt es noch einen Lounge oder gründest du noch was Neues, irgendwas Spannendes?
Also ich bin jetzt tatsächlich auch so im Q4-Modus. Also ich muss nochmal richtig Gas geben. Deswegen war ich gerade eine Woche im Urlaub in Dänemark und habe nochmal so kurz ein bisschen Energie getankt. Ich fahre jetzt nächste Woche nach Offenburg zu einer Konferenz, Black Forest Space. Danach geht es weiter nach Berlin, auch für Podcast-Aufnahmen. Also ich bin da auch viel on Tour. Und es geht auch so ziemlich bis Mitte Dezember durch.
Jetzt habe ich in der Intro gesagt, wir reden über Q4, haben wir fast gar nicht drüber geredet. Ne? Also Q4 ist einfach für die, die nicht im E-Commerce oder im Retail arbeiten, wie viel Prozent des Umsatzes im Durchschnitt wird Q4 gemacht?
Boah, das ist teilweise bis zu 80%. Es ist richtig, richtig viel. Aber auf der anderen Seite ist es auch okay, dass wir es nicht so vertieft haben, weil die Arbeit ist eh schon getan. Jetzt heißt es eigentlich nur noch abarbeiten, was über Prime Day, Cyber Days und so weiter reinkommt.
Toll. Schön, dass du da warst.
Danke, Christoph.
Euch zu Hause, lieben Dank fürs Zuhören. Es hat mich auch gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe digitale Grüße von
Caro
und von Christoph. Tschüss.